herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit dem Titel Erzähl mir mehr. Ich habe vor mir sitzen die Sarah.
Hallo.
Ich bin.
Vor mir sitzt Christopher.
Genau. Wir machen diesen Podcast gemeinsam. Im Podcast soll es darum gehen, also in der Situation stellt immer jemand dem anderen, jeweils anderen, eine Band, ein Genre oder irgendwas vor, vor allem aus dem Musikbereich. Meistens ist es etwas nischig. Meistens ist es nicht so ganz im Mainstream verhaftet und es soll immer so ein bisschen einen Einblick in einen Kaninchenbau, in ein Kaninchenloch geben, wo ihr dann selber abdriften dürft oder wo ich dann abdriften darf oder die Sarah abdriftet. Und ich bin ganz gespannt, weil die Sarah sitzt vor mir mit einem mehrseitigen Skript.
Sind nur Stichpunkte. Das macht's nicht besser.
Genau, ich bin interessiert, worum es heute geht.
Also als allererstes taucht mir heute in gar kein Kaninchenloch ein.
Okay, wir bleiben an der Oberfläche.
Ich habe das Gefühl, wir bleiben bodenverhaftet stehen und wir gucken nach oben ins Weltall und gucken uns die Sterne an und in die ewigen Weiden von weiß ich auch nicht.
Okay, das klingt sehr spacig.
Wir können da ja hinterher dann nochmal, um quasi so einen Ringschluss zu bilden, drüber reden, ob du jetzt irgendwie mit dem Arsch im Kaninchenloch gelandet bist oder dann doch lieber in die Sterne guckst. Ich habe lange überlegt, weil ich eigentlich was bisschen anderes machen wollte als das, was wir heute letztendlich dann doch besprechen, warum ich das machen will und worum es mir geht. Und ich glaube, so um es mal zusammenzufassen, geht es mir um den Mut oder auch die Fähigkeit, Veränderungen zuzulassen. Was auch im Musikalischen, glaube ich, nicht ganz einfach ist.
Okay, also meinst du Mut und Veränderung dem Publikum zuzumuten oder dass die KünstlerInnen sich trauen, mit einer starken Veränderung von zum Beispiel Album zu Album.
Ja, das ist ja keine Einbahnstraße. Also es gibt ja Fans, die möchten halt gern, dass das, was sie zu schätzen gelernt haben, immer wieder kommt. Da fällt mir jetzt AC/DC ein. Oder aber, wo ich sage, das klingt halt für meine Ohren irgendwie alles immer sehr wiedererkennbar gleich. Und es gibt halt Bands, die sich schon immer verändert haben. Die Beatles, finde ich, waren da eigentlich ein guter Standard dafür. Und andere Bands auch. King Crimson.
Damit haben wir es heute schon sehr zeitig gezeigt.
Bestimmt nicht zum letzten Mal.
Sehr gut. Aber das heißt, es geht nicht um King Crimson.
Nee, auch ich möchte ungern dazu gezwungen werden, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen und dann doch geblockt zu werden. Es geht heute um was Fantastisches. Also wir werden über eine Meerjungfrau reden. Wir werden über einen Kakerlakenkönig reden. Das ist die Stelle, wo einige möglicherweise schon nicken und sagen, aha, wir wissen Bescheid. Wir werden über eine Menge Psychospielchen reden, über tanzende Maschinen, über einen sanften Riesen und darüber, dass es mitunter mehr Instrumente als Musiker gibt.
Okay, da bin ich interessiert und frage mich, ob wir Drogen nehmen müssen.
Also du kannst dein Bier austrinken, das wäre völlig in Ordnung, aber nein.
Okay.
Wir bleiben sehr nüchtern und wir bleiben weitestgehend in der Jetztzeit.
Ja, das interessiert mich noch.
Also wir fangen 2007 an. Da haben sich drei Freunde, die sich auch schon aus Kindheitstagen kennen, zusammengetan zu einer Band. Das hatte sich dann nochmal so ein bisschen geändert. Es waren drei Gitarristen, zwei davon wurden sehr, sehr gut. Einer hat da nicht mithalten können, ist dann ausgestiegen, kam später als Sänger wieder. Der andere Gitarrist wird jetzt sehr häufig als Keyboarder aufgeführt. Also es geht um Menschen, die Multi-Instrumentalisten sind, die in der Regel sehr viele Instrumente beherrschen, sehr viele Genres aber auch. Die Band nennt sich Haken. Die habe ich dir auch schon mal untergejubelt.
Ich wollte schon sagen, irgendwie klingelt da was, auch wenn ich habe keine Vorstellung, wie es klingt. Aber der Name klingelt irgendwie bei mir. Das hast du wahrscheinlich mehrfach schon genannt.
Naja, sie stehen auf meiner Liste von muss ich unbedingt noch sehen.
Okay.
Ja, die hast du schon sehr oft gehört, das denke ich.
Aber das heißt, wir bewegen uns heute in Gitarrenmusik.
Wir bewegen uns in Gitarren-Keyboard-Musik und du kennst meine Einstellung. Keyboard ist nicht überall angebracht, es sei denn, es ist richtig geil. Und über die Ausnahme reden, glaube ich, heute. Okay. Das erste Album ist 2010 erschienen und weil es eine richtig geile Band ist, war es auch gleich ein Konzeptalbum.
Jetzt kommen wir zu einer philosophischen Frage. Ab wann ist für dich ein Konzeptalbum ein Konzeptalbum? Ist nicht jedes Album ein Konzeptalbum?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt viele Alben, die einfach Lieder aneinanderreihen. Also da gibt es sicherlich dann auch einen Gedanken dahinter, wie man die Lieder aneinanderreiht. Es gibt ja so diese Philosophie, ein schnelles und ein langsameres immer gegeneinander zu setzen, damit man das Gefühl von mehr Abwechslung hat. In dem Fall gibt es hier eine Geschichte dazu und die erzähle ich dir jetzt.
Also es gibt einen inhaltlichen Rahmen, Der vielleicht sogar vor der Musik schon da war, oder ist der?
Nee, glaube ich nicht. Also in dem Fall ist es so, dass Musik überwiegend von Richard Henschel geschrieben wurde, Gitarrist und Keyboarder der Band, und der Text stammt von Ross Jennings. War die ersten beiden Alben, die sie veröffentlicht haben, war die Arbeitsteilung so gewesen, bis dann die anderen Bandmitglieder gesagt haben, wir hätten gern Anteile am Text. Möglicherweise, weil es auch ein bisschen
Okay.
sperrig gewesen ist. Es war mal ein Mann und eine Frau, die bekamen ein Kind. Und als das Kind auf die Welt kam, haben sie festgestellt, scheiße, das Mädel ist eine Meerjungfrau. Und haben gedacht, das Beste, was sie tun können, ist, das Kind ins Wasser zu entlassen.
Okay. Hat das ein eher positives Ende oder
Da
geht da
geht eine Reise los. Das
eine
ist
Reise los?
sozusagen ganz am Anfang.
Okay.
Die Meerjungfrau wird von einem Fischer gefangen und der stellt sie in einem
Okay.
Zirkus aus. Was ich schon krass finde, was ich noch krasser finde, ist, dass sie sich trotzdem verlieben. Da blutet mein Feministinnenherz.
Es ist sehr einseitig erzählt
Naja,
und
nicht, nicht.
sehr, oder ist es vorhersehbar, also so ein bisschen
Die Musik ist
klischeebehaftet, oder
überhaupt
ist
nicht
es,
klischeebehaftet. Und ich glaube, dass, also
nee, ich meine die
ich finde auch,
Story,
dass
ja.
es eher so was Dystopisches hat. Also das ist kein schönes Märchen mit Zuckerkringel obendrauf. Das Ding ist auch, dass sehr schnell die Menschheit durch eine Flut bedroht wird und sich herausstellt, dass das Blut der Meerjungfrau das Einzige ist, was die Menschheit vorm Aussterben retten kann. Und die stirbt halt
Okay.
am Ende auch, und der Fischer, der stirbt in der Flut, während der Rest der
Okay.
Menschheit gerettet wird. Also es ist schon ganz schön strange, finde ich. Also das will nicht
Und es
gefallen.
geht bis zum Extrem sozusagen, also.
Ja, ne, für einen durchgängigen Erfolgsfilm, glaube ich, ist das nicht
Ja,
geeignet.
je nachdem, in welchem Genre man zu Hause ist oder in welcher Filmschule. Es gibt ja schon Filmschulen, wo das passieren
Ja, wenn du
darf.
im
Wo es
französischen
kein Happy End gibt.
Autorenfilm bist und das den dann irgendwie die nasse Weite des Nichts nennst oder so, mag das gehen.
Aber ich meine, wir sind ja auch hier nicht im Mainstream, also wir sind ja jetzt nicht im Hollywood der Rockmusik wahrscheinlich, sondern auch eher
Wir sind im Rock.
im
Was hast
Prog.
du denn erwartet? Siehst du?
Na, nichts anderes, ne? Nix. Aber kannst du es vielleicht für uns nochmal kurz einordnen? Also welche Spielart, also weil Prog klingt für mich sehr schnell so als Überbegriff, wo man
Ja,
zwar
das ist ja das
viel
Schöne dran.
einfassen
Also
kann.
wir wissen es ja mittlerweile, dass du mehr zum Kategorisieren neigst als ich. Also das wurde schon verortet im Prog-Rock. Dann wurde manchmal auch Prog-Metal gesagt. Dann haben andere Rezensenten geschrien, nee, überhaupt nicht. Es ist teilweise auch jazzig. Es sind so viele krumme Takte mit dabei. Es sind halt diese ganzen Wechsel von hier nach dort und wieder
Okay.
zurück und keiner weiß warum. Ich finde halt, es ist Haken. Und ich möchte es, also
Das
ich
hilft
weiß,
mir.
dass ihr das jetzt nicht hilft.
Doch, doch, das wollte ich gerade sagen. Das hilft mir eigentlich mehr als
Okay.
ein Genre. Also ich würde das sogar abstreiten, dass ich mehr Kategorien brauche als du. Ich glaube, es ist eher so ein Tasten nach, also ich kenne ja jetzt keinen einzigen Song, und für mich ist das, glaube ich, eher so ein Tasten nach, wie könnte sich das anhören? Auf was stelle ich mich da ein? Und da hat mir das jetzt schon geholfen.
Und dann mache ich jetzt noch was Helfendes. Das erste Album, der erste Song ganz von vorn. Also so der allererste Eindruck, den würde ich dir jetzt quasi mit auf den Weg geben. Der
Ja.
erste Song heißt Point of No Return.
Thank you.
Until the ice has melted into tears of pain or fear.
So, steigen wir hier mal kurz aus. Es ist lang genug, die ersten drei Songs nehmen insgesamt eine halbe Stunde ein bisschen was mehr ein.
Das ist sehr interessant, weil ich habe in letzter Zeit für einen anderen Podcast, den wir noch aufgenommen haben, Alben gehört, die in der Regel nur eine halbe Stunde gingen. Da finde ich das schon spannend, dass hier der erste Track schon über 10 Minuten einnimmt.
Ich finde ein bisschen, das ist wie so in einer Oper, nachdem ich dir die Geschichte ja jetzt erzählt habe, dass eigentlich das schon Teile dessen, was passiert, vorwegnimmt. Mit dieser Zirkusmusik, mit diesen Bombast, der da kommt. Ich glaube, da war schon eine ganze Menge dabei, was auch quasi dann inhaltlich später wiedergespiegelt wird.
Da wäre ich drauf gespannt, ja. Und für mich hat es aber schon den Eindruck, als ist da schon im ersten Song irgendwie eine komplette Geschichte. Weil bevor der Gesang eingesetzt hat, gab es ja schon so einen Spannungsbogen aus Zirkusmusik, aus ganz dramatischen, dunklen Stücken. Da hat man irgendwie so das Gewitter am Himmel schon gesehen, was da naht. Und dann fand ich es ganz interessant, dass als der Gesang eingesetzt hat, dass es eigentlich so extrem reduziert war, sodass der Gesang quasi die volle Bühne bekommen hat. Oder dass die gesprochene Geschichte quasi dann versus der musikalischen Geschichte, die die komplette Bühne bekommen hat. Also das fand ich sehr interessant.
Das hat auch, so wie ich es nachgelesen habe, die Kritik ziemlich häufig festgestellt, dass die Lieder alle für sich selber auch bestehen können. Mhm. Ne? Jedes so zwar eine zusammenhängende, aber doch eigenständige Geschichte erzählen.
Ja, also für mich hat es sehr, wie sagt man, also es war sehr erzählend schon in den ersten paar Minuten. Also da haben sich schon Welten irgendwie aufgemacht.
Ja, das hängt, glaube ich, aber schon auch damit zusammen, dass Hagen in Hang hat, eine Nummer größer zu nehmen.
Was meinst du damit?
Also schon ganz schön bombastisch teilweise an Sachen rangeht. Okay. Da ordentlich auffährt. Es sind unfassbar viele GastmusikerInnen mit jeder Menge Orchesterinstrumenten dabei. Wie gesagt, also Hagen besteht insgesamt aus 6 Musikern, davon 2, wenn es sein muss, am Keyboard. Also die gönnen sich da schon ordentlich.
Aber du hast jetzt gesagt, dass das klingt für mich so, als wäre es musikalisch so, okay, wir geben Gas, weil das eben das ist, wie wir uns ausdrücken. Wir, ne? Brauchen zum Ausdruck eben so viele GastmusikerInnen. Spiegelt sich das auch so im Habitus und im Live-Auftritt wieder? Also ist es auch eine Unterhaltung, ein ausstaffiert sein? Oder ist es eher wirklich so, wir brauchen das für unseren Ausdruck?
Und ich glaube, die brauchen das für ihren Ausdruck. Also ich kenne ja die Live-Auftritte auch nur vom Video.
Ja.
Was ich da so sehe, sind einfach Musiker. Also sie werden auch, glaube ich, so wahrgenommen als wirklich herausragende Handwerker. Also herausragende Musiker, die ihre Instrumente halt auch in der Mehrzahl sehr gut beherrschen. Es ist jetzt nicht wie eine Band, was weiß ich, wie Jethro Tull zum Beispiel, die einfach Spielleute sind, die auch so viel Charisma mit auf die Bühne bringen und halt auch mit ihren eigenartigen Kostümen teilweise da noch was oben drauf legen. Also wenn du Richard Henschel siehst, der so als der Gitarrist immer, finde ich, herausragt, der steht halt fast überall im karierten Hemd rum.
Ja.
Also so ein ganz handelsüblicher Musiknerd halt.
Handelsüblicher Musiknerd. Ich glaube, das sollten wir uns irgendwie schützen lassen als Bezeichnung.
Ich weiß nicht, es ist auch nicht böse gemeint, aber erfüllt halt auch so gewisse Vorstellungen und das auf eine super sympathische Weise trotzdem. Ja. Und dann ist der so unfassbar genial. Also das gibt ein schönes Bild, finde ich. Und ohne, dass die Show sozusagen das Vordergründige ist. Aber ich denke, wenn man so eine große Geschichte erzählt, wo man ja auch wirklich alles zusammenholt, dann muss man das vielleicht auch tonal so unterlegen oder begleiten.
Ja, ja, und gleichzeitig ist es ja auch ein Hinweis darauf, dass es eben nicht rein um handwerklich gute Musik geht, sondern dass da eine größere Geschichte erzählt werden möchte.
Dass also, da auch Konstruktion dahinter steckt.
Genau. Spiegelt sich das auch in anderen Sachen wieder, also im Artwork oder in der Art, wie Musik dann präsentiert wird? Oder gibt es die einfach schnöder als Download und das war's?
Also was die Coverart betrifft, finde ich sie sehr weit vorn. Das ist immer mit Liebe gemacht, auch wenn ich mich jetzt gerade an Vector und Virus erinnere, das wieder zurückgenommen ist, aber auch das wirkt und die haben einen geilen Merchstand. Also wirklich, die haben sehr, sehr große Auswahl, sehr liebevoll gemacht. Also bis hin zum Tea Towel gibt's da Zeugs.
Jetzt hast du gerade ein Wort gesagt, Vector. Ich muss dann mal in der Pause, muss ich mal schauen, ob die nicht in meiner Musikbibliothek auftauchen.
Nee, ich habe dir Virus untergejubelt.
Ja, du hast mir auch, ja doch, ne, du hast mir Vector und Virus untergejubelt. Ich kann mich nämlich jetzt, weil du auch so Cover Art sagst, Virus ist, glaube ich, das mit dem gelben Cover.
Ja.
Gelb-schwarz.
Ja.
Also für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können, das ist eigentlich ein relativ reduziertes Cover mit einem gelben Hintergrund. Und ich weiß nicht mehr genau, was gezeichnet ist oder so. Also es ist ein Schriftzug.
Stereofarg ist da gezeichnet.
Genau, also das heißt eigentlich wirklich nur zwei Farben und dann eben monochrome Zeichnung darauf. Und bei dem Virus,
Vector ist so ein Rorschach.
Genau, in Rot
genau.
Quasi.
Aber das schiebt man jetzt mal so 15 Minuten nach hinten.
Okay, gerne.
Weil es gab dazwischen noch andere Alben.
Okay.
Ich würde es an der Stelle gerne chronologisch machen, weil ich ja gesagt habe, es geht so auch um Veränderung.
Ja.
Mit dem ersten Album, also es gab 2008 ein Demo-Album, was schon erstaunlich Beachtung gefunden hat, aber dieses richtige erste offizielle, das ist richtig eingeschlagen in der Szene. Da haben alle mit den Ohren gewackelt, da haben alle schon gesagt, was ein Ding. Und dann lag die Messlatte sehr hoch.
Mhm.
Und dann haben die zwei Alben nachgeschoben mit Visions und mit The Mountain,
okay,
die Erwartungen erfüllen konnten, was auch nicht oft passiert.
Okay.
Außer bei Black Midi vielleicht, aber ansonsten, also ist, glaube ich, so ein Anfangserfolg war sehr beachtlich. Und bei The Mountain ist es so, dass da ich würde es so nennen, Signature-Song drauf ist.
Mhm.
Es gibt einfach, also sie haben ihre Fanbase, die bekommen auch Beachtung. Ich glaube, das ist keine Band, die so ganz unter dem Radar fliegt, aber es gibt einen Song, der sticht einfach komplett raus, auch wenn man sozusagen auf YouTube die Aufrufzahlen anguckt. Und das ist das, wo ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man das auch sieht. Deswegen würde ich dich bitten, dass du es quasi beim Hören mal anguckst.
Okay, also
und
du hast ein Video.
Und dann reden wir quasi auch noch über das Video.
Okay.
Wir hören Cockroach King und das Video ist extra, also der Song ist extra für das Video noch ein bisschen gekürzt, damit es passt.
The cockroach and its promise, I fantasized about soaring with golden wings, hypnotized by the cockroach and its promise. I was compromised by a treasure that was fit for fools.
Erzähl mal, was das für Vibes für dich sind.
Na, ganz harte Satire-Vibes. Also für die ZuhörerInnen würde ich das jetzt so beschreiben, wir sehen Puppen, die Bandmitglieder symbolisieren, die sehr hell wie auf dem Bühnenlicht angestrahlt sind und die Puppen sehen aus wie bei der Muppet Show. Und für mich haben sich da ganz harte Satire-Vibes eingestellt, weil ich das Gefühl hatte, hier wird, ich glaube, Bohemian Rhapsody aufs Korn genommen. Von Queen, weil da gibt es ein Video, was ähnlich ist, wo die Mitglieder von Queen als echte Menschen in so einer Bühnensituation sind und aber diese, ich sag mal, Rockoper so zelebrieren.
Also ich weiß, dass das unfassbar witzig ist. Ich habe auch sehr gelacht, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch eher als Reminiszenz gemeint, um gar nicht so ums Lächerlich zu machen, weil Queen natürlich eine Band ist, die auch Haken beeinflusst hat.
Okay.
Das Ding ist an der Sache, ich finde das unfassbar witzig und ich finde das vor allen Dingen umso beachtlicher, weil Charlie Griffiths, der zweite Gitarrist, die Puppen gebastelt hat. Die haben die auch selber gespielt. Also man sieht da wieder, dass einfach manche Leute kreativ sind und fähig sind und Dinge tun können.
Ja, und dass es offenbar auch wichtig ist, also dass sie es selber machen. Also dass sie es jetzt nicht einfach an jemanden beauftragen, irgendwie an eine Kreativagentur oder so, startet uns ein Video aus. Also ich meine, da finde ich immer noch mal so einen wesentlichen Unterschied, dass es KünstlerInnen gibt, die da Wert drauf legen, neben ihrem Kernthema auch sowas auszugestalten.
Das Ding ist, dass der Text in eine komplett andere Richtung geht.
Mhm.
Also ich finde den überhaupt nicht witzig. Das wird nicht wirklich erklärt. Die lassen das auch offen. Allerdings hatte ich auch schon so Reaction-Videos gesehen, wo das in eine politische Richtung interpretiert worden ist und die dann auch drunter kommentiert haben, schön, dass du es erfasst hast.
Aber es gibt, also ich weiß nicht, wir haben noch nicht drüber gesprochen, wo die Band her ist, aber es gibt, also ich weiß, dass die Kakerlake, der Cockroach, häufiger mal als so Symbol für irgendwie, als ja, abschätziges Symbol für Führungskräfte, also sprich Könige, Staatenführer und so weiter, genutzt wird. Okay. Und es gibt einen Roman oder eher eine Novelle von Ian McEwan, da ist der Cockroach der britische Premierminister, der da nicht sehr günstig wegkommt. Also da wird so ein bisschen die Geschichte genommen, die Kafka in der Verwandlung nimmt und da verwandelt sich der Premierminister in eine Kakerlake und wird aber trotzdem als Premierminister weiter ernst genommen. Und da geht es ein bisschen um die aktuelle politische Lage in Großbritannien, vor allem nach dem Brexit. Ich glaube, könnte aber sein, dass es eher so ein kulturelles Symbol ist.
Sich eins am anderen orientiert.
Aber können wir nochmal vertiefen später. Ja.
Wenn wir einen Sonderpodcast zu britischen Büchern machen.
Genau, naja, dann wird das hier vielleicht noch nicht nur ein Musik, sondern ein Kulturpodcast.
Opa, genau, was für ein Glück, dass wir keine Fördergelder kriegen, dann kann die AfD die uns nicht wegnehmen. Also es ist tatsächlich so, dass gesungen wird angestachelt von diesem König, habe ich gedacht, ich werde reich, ich werde beachtet und ich werde ein Apostel und am Ende ist alles Mist und es zerbricht. Also es passt genau in eigentlich das, was wir auch in den letzten 10, 15 Jahren erleben.
Ja.
Und das ist überhaupt nicht lustig, finde ich. Ja. Trotzdem finde ich auch, dass das Video unfassbar gut passt.
Ja, und gleichzeitig, also ich finde, diese popkulturelle Referenz ist ja vielleicht auch trotzdem so ein kleines bisschen, also selbst wenn da Verehrung dabei ist, auch so ein bisschen vom Thron stürzen. Weil man sagt, okay, Queen sind zwar vielleicht Idole, aber die werden auch so in dieser ganzen Medienmaschinerie, ist da halt auch eine ganz schöne Marke draus entstanden und ein ganz schönes in den Himmel heben.
Mm. Ja, aber dann als Idol muss man es eh aushalten, dass irgendwann jemand kommt und sägt.
Genau.
Ansonsten gäbe es ja nur Stillstand.
Genau.
Oder Verehrung.
Ja, und so grenzenlose Verehrung ist ja auch irgendwie, also ich sehe das zum Beispiel immer kritisch.
Ja, es hat ja auch selten dazu geführt, dass sich Menschen noch mehr verbessern, wenn sie zu sehr verehrt werden.
Aber so rein musikalisch, du hast vorhin von Veränderung gesprochen. Ist dieser Song auch eine Andeutung an die Veränderung, die dann auf späteren Alben stattgefunden hat? Weil der schien mir jetzt von der Struktur her deutlich weniger komplex zu sein.
Also sie lassen nicht nach an Komplexität.
Okay, also es ist eher eine Ausnahme.
Finde ich, ja. Erstaunlicherweise, vielleicht hängt das eine auch mit dem anderen zusammen. Vielleicht mögen die Leute den Song auch deswegen so gern. Erstens mal, weil man das Video vielleicht gerne sieht. Zweitens mal, weil er halt auch eingängig ist. Ich habe ja vor uns gesagt, ich habe einen ganz schrecklichen Ohrwurm.
Ja.
Ich möchte jetzt den Podcast hinter mich bringen, damit dieses Vieh wieder rausklettert. Es ist mehr so eine Art Ohrkakerlake. Also, ich singe das heute auch schon wirklich einen halben Tag exzessiv vor mich hin.
Eine schwierige Vorstellung. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Es gab offenbar sehr viele Nachfragen, was es denn mit dem Cockroach King auf sich hat und wie es mit ihm weitergeht.
Okay.
Es kamen noch ein paar Alben und dann kam 2018 Vector und 2020 und da haben sich wirklich alle drauf gestürzt, die LP namens Virus.
Okay.
Die zusammengehören. Es sind sozusagen, ich meine, sie nennen sie Schwester-LPs und die beschäftigen sich mit der Geschichte des Cockroach Kings 2018. Wie geht's weiter? Und dann die 20er, 20 Jahre später.
Okay.
Und da geht's, deswegen habe ich gesagt, es geht um Psychospielchen. Das spielt tatsächlich in so psychiatrischen Anstalten. Da geht's um Behandlungen, um Misshandlungen, um Ausprobieren, um Machtgefälle.
Okay, krass.
Und auch der Cockroach King findet kein schönes Ende in Virus, der letzte Titel, das ist dieses 17-Minuten-Stück, was sich aus 5 einzelnen Stücken zusammensetzt. Also unterkomplex sind die nicht.
Mhm.
Auf keinen Fall.
Ja, ja.
Und das nennt sich Messiah-Komplex.
Okay.
Also der geht an seinem eigenen Wahnsinn zugrunde. Ja.
Aber das heißt, es sind alles Konzeptalben, mehr oder weniger, aber mit unterschiedlichen Themengebieten.
Ich kann dir das jetzt für einige Alben nicht sagen, weil ich sie nicht alle inhaliert habe. Also es kommt dazwischen noch Affinity, das sagt mir gar nichts. Da bin ich nicht wirklich aussagefähig, aber es ist zumindest ein guter Anteil dabei und die halt auch wieder sich rückbeziehen.
Ja.
Und wenn man The Mountain kennt, dann hört man da auch in den anderen, in den beiden neueren Alben tatsächlich so Referenzen daraus, Stücke wieder, Versatzstücke, die sich dann wieder irgendwie aneinander hochziehen.
Ja.
Und obwohl die sozusagen 5 bzw. 7 Jahre später auf das alte Album zurückgreifen, sieht man oder hört man da eine deutliche Veränderung schon. das Taken einfach in eine andere Richtung gegangen sind.
Kannst du das festmachen, in welche Richtung, also musikalisch oder textlich, in welche Richtung, also wie muss ich mir diese Veränderung vorstellen?
Ich würde dir von Ryrus das erste Stück vorspielen. Das ist so, das bildet die Brücke zwischen dem Vector-Album und dem 20 Jahre später Virus-Album.
Ja.
Eigentlich ist es auch da, wäre es auch da wieder super, das Video anzugucken, was so nicht wirklich gefällig ist, aber ich finde, an der Stelle tut's auch die Musik.
Ja, sehr gerne, spiel los. Das ist ja ein ganz schönes Brett.
Noch Fragen?
Nee, alle beantwortet.
Also an der Stelle hat sich die Diskussion, ob das Prog-Metal ist, total erledigt. Da hat einer einfach keiner mehr drüber diskutiert. Na klar ist das Metal.
Ja, wüsste jetzt auch gar nicht, so tief sind meine Kenntnisse nicht, was jetzt Prog, also wie progressiv Prog sein muss, damit es Prog ist. Aber ich hatte vor allem den Eindruck, dass es jetzt deutlich härter ist. Und was mich interessiert und wo ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich dieses Album schon mal gehört habe, aber nicht so aufmerksam, dass ich mich daran erinnern könnte. Aber was mir jetzt hier sehr aufgefallen ist, dass die Stimme als Instrument sehr gut verwendet wird.
Ja.
Und zwar im Sinne von, dass ich sowohl Tonhöhe der Stimme als auch Rhythmus mit dem Instrument irgendwie sehr gut zusammenpassen. Also, dass es nicht einfach nur Hintergrundmusik ist und die Stimme irgendwie davor ist, sondern dass die jeweils sich da irgendwie anpasst oder sich die Instrumente der Stimme anpassen, wie auch immer. Dass es irgendwie mehr als wie ein wirkliches Instrument klingt. Ja, anders kann ich das gerade nicht beschreiben, aber
ich finde, dass das allgemein sowas ist, womit ich Haken beschreiben würde, dass alle Instrumente mehrere Aufgaben haben.
Ja.
Also einfach, weil die so vielschichtig sind, also was so, so ein typisches ist, dass so Gitarre und Schlagzeug teilweise so übereinklingen.
Ja. Also das wirkt es ja aus einem Guss und wie gesagt auch die Stimme dazu.
Aber auch so dieses, dass quasi die Gitarre so genau auf die Schläge kommt und das nochmal verstärkt. Und ich habe es ja schon gesagt, ich fremdel immer so mit Keyboards im Heavy Metal. Ich mag das nicht, das erinnert mich so an Europe und so Zeug. Und hier finde ich, ist es halt einfach immer noch ein bisschen pathetisch, aber eigentlich auch geil.
Ja.
Also da passt es einfach super rein und dann ist das mit der Stimme genau das Gleiche. Ich weiß, zum ersten Album, da haben viele gesagt, was eine geile Band, wie vielschichtig, wie abwechslungsreich ist, aber die Stimme ist so ausbaufähig. Und der hat sehr drauf gesattelt, gerade was auch die hohen Töne angeht. Das ist nicht jedermanns Fall, aber ich finde, hier gibt es einfach auch noch zusätzliche Farben mit rein.
Ja, und wie gesagt, also mich hat vor allem das, was jetzt mit dem, das passt so überein, das hat mich abgeholt, weil dann auch bei den hohen Passagen die Stimme nicht so theatralisch klingt, sondern weil die eben wie ein Instrument klingt und jetzt nicht, ja, also sie steht nicht, also die sind sehr gut separiert, sodass man schon erkennt, da ist Keyboard und da ist eine Gitarre und da ist eine Stimme. Aber es passt irgendwie gut zueinander und es steht keins so im Vordergrund, sondern irgendwie ist der Mix gut und die Stimme wird so verwendet, dass sie jetzt nicht nur rein theatralische Überhöhung
macht. Es ist ja gleichberechtigt.
Genau.
Wie andere Bands halt ihre Stars haben, sind halt hier wirklich 6 grundsolide Handwerker mit einem unheimlich hohen Potenzial auch an Kreativität, die sich zusammenfügen.
Ja. Ja, und das war auch so mein Eindruck. Also ich glaube, ich muss gerade dieses Album, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil mich das jetzt, also gerade beim bewussten Hinhören nochmal ganz anders abgeholt hat.
Und es war für mich das erste Album, was ich ganz gehört habe. Da weißt du auch, woher die Liebe kommt.
Ja.
Also wenn du halt dir ein Album kaufst, so auf Verdacht, weil du halt schon überall gehört hast, dass Haken so ein Ding ist und dann geht das so rein.
Also ich kenn dieses Gefühl, wenn du ein Album hast, was dich als ganzes Album abholt, dass das irgendwie länger hängen bleibt, als wenn das jetzt nur ein Song wäre, den du schon kennst oder der dich abholt.
Und dann sind es halt auch dann stellenweise auch die Texte, die dir halt noch so ein Stück extra mitgeben. Also das ist jetzt bei Prosthetic nicht unbedingt so, aber der nächste Invasion, den ich allen Menschen empfehle, weil ich finde, da ist das Video auch unfassbar gut. Da geht es um diese Bakteriophagen, die da quasi in die Welt kommen. Das ist technisch sehr gut, das ist poetisch sehr schön, es ist auch in diesen Gelbtönen. Also es
aber das klingt ja so, als könne man in den 2020ern wieder Videos schauen. Ich hatte so, das ist vielleicht so Nebenfahrt, aber ich habe eigentlich lange den Eindruck, dass Video so ein Ding aus der Vergangenheit ist, so Musikvideos, dass das heutzutage, ich glaube, es werden zwar noch welche produziert, aber irgendwie gibt es halt nicht mehr so das richtige Forum. Klar, auf YouTube, aber seitdem Musikfernsehen kein Ding mehr ist und die Aufmerksamkeitsspanne im Internet quasi gegen 4 Sekunden strebt, ist irgendwie das Musikvideo ja schon eine lange Form, die irgendwie gar nicht mehr so.
Ich denke aber, das war schon immer eine Spielwiese auch für aufstrebende RegisseurInnen. Da sind ja viele dann auch irgendwie da quasi ins Filmgeschäft reingerutscht. Und es ist möglicherweise für Bands wie Hagen, die ja eher über Kunstwerke nachdenken, als darüber irgendwie eine Single auf den Markt zu werfen, ist vielleicht auch das Video noch so eins, wo sie sich nochmal mit austoben. Das weiß ich nicht. Aber für mich passt das halt so in diesen Guss mit rein.
Ja. Ja, den Eindruck macht es auf jeden Fall. Ja. Ich hatte ja jetzt die Chance, bei dir so aus der Ferne auf dieses Telefon mitzuschauen und den Eindruck macht schon, dass das
auch das ist mit Aufwand produziert.
Genau. Ja. Und dass auch ein Konzept dahinter steht. Also, dass es halt jetzt nicht nur eine Bebilderung ist, sondern dass es, wie du sagst, so eine Erweiterung des künstlerischen Ausdrucks ist.
Kannst du dir vorstellen, dass so eine Band so eine Eigendynamik annimmt?
Inwiefern? Also, dass einer der Künstler die jeweils anderen mitreißt und dann quasi so die Ideen sich gegenseitig verstärken?
Ja, dass dann quasi auch so eine Entwicklung folgerichtig ist.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn da so eine Stimmung ist, dass auch Ideen passieren dürfen. Manchmal hat man das ja so, dass Bands so eine One-Man-One-Woman-Show sind, dass Einzelne mit ihrem künstlerischen Konzept quasi alle anderen versuchen glatt zu bügeln oder sich dahinter zu vereinen. Und ich glaube, wenn das nicht so ist, wenn das offen bleibt und der Austausch auch fair miteinander ist, dann kann das schon sehr fruchtbar sein.
Ich hatte, als ich mich darauf vorbereitet habe, ein bisschen sehr tief in Interviews reingeguckt von den Bandmitgliedern. Ich habe aus mir komplett nicht nachvollziehbaren Gründen das letzte Album verpasst.
Okay.
Fauna nennt sich das. Und habe das noch nicht gehört. Und habe aber jetzt ein Interview gelesen, wo sie im Prinzip sagen, wir hatten eine Regel in der Band, mach's so weird wie möglich.
Okay.
Lass einfach keine Regeln gelten, mach was geht. Und ich finde das also unfassbar schön, wenn sozusagen eine Ansammlung von 6 erwachsenen Menschen dasteht und sagt, wir machen es einfach irre.
Ja, aber weißt du auch, wie der Songwriting-Prozess dann in der Praxis, also wird sowas in den Interviews geteilt, wie der Songwriting-Prozess ist, ob das dann auch so liberal und offen ist?
Also es muss sich geöffnet haben, weil Richard Henschel war halt am Anfang derjenige, der die Musik gemacht hat, Ross Jennings hat die Texte gemacht, dann hat sich das textlich schon geöffnet, dass die eben alle Anteile haben wollten.
Okay.
Ich nehme mal an, also müsste mich jetzt wirklich sehr erinnern, dass Richard Henschel auch gesagt hat, er schreibt halt Gerüste für die Songs und andere tun dann erst mit dazu und er macht das auch sehr unterschiedlich. Also er hat angefangen als Kind Piano zu lernen, hat dann Gitarre und Bass drauf gesattelt, hat dann noch Schlagzeug und Klarinette gelernt und sagt, und alles das, was er gelernt hat, hat ihm irgendwas genutzt, hat ihm irgendwas beigebracht. Also offenbar werden die Songs, die er mit dem Piano schreibt, anders als die er mit der Gitarre schreibt. Er sagt, dass das Schlagzeug hatte gebraucht, um das Rhythmusgefühl zu verfeinern.
Ja.
Klarinette sagt, da war er nicht gut, aber hat so Noten lesen gelernt. Und die sind ja alle so drauf.
Ja.
Also ich weiß, dass Ray Hearn, der Schlagzeuger, der wirklich sehr, sehr fein arbeitet, dass der auch Tuba spielt.
Okay.
Was irgendwo logisch ist, weil auch das ein Rhythmusinstrument ist, aber trotzdem finde ich das einfach begeisternd, wie sich halt so ein Haufen so viel Talent zusammenfindet.
Ja. Ja, und offenbar auch so viel Offenheit hat in ihrer Selbstdefinition zu sagen, okay, das kann alles unter dem Label passieren und wir schränken uns da nicht ein, sondern wir lassen es erstmal passieren.
Genau.
Und dann, also ich weiß nicht, ob das dann auch quasi, ob sie dann versuchen, das in so Konzeptalben so ein bisschen zu lenken, zu sagen, aktuell ist unsere Stimmung, wir sind mal verrückt und das ist dann das Konzeptalbum verrückt sein, in Anführungsstrichen. Ob das ein Mittel dazu ist oder ob das einfach von vornherein offen ist und wenn sich ein Konzept ergibt, dann wird das halt unter einem Konzept versucht zusammenzufassen.
Für mich stellt sich das ein bisschen so dar, dass die Offenheit die eigentliche Voraussetzung dafür ist, dass man sich entwickeln kann.
Ja.
Vielleicht jetzt nicht in die Richtung, die man vorher plant, sondern die einfach passiert. Aber ich denke, ohne die Offenheit, auch so dieses sich gegenseitig annehmen, dass das eigentlich was ist, was eine Band so über diese Jahre wirklich da weit oben hält, von der Leistung her oder von der Qualität her.
Ja. Und wie siehst du das? Wie ist diese Band so eingebunden oder ist sie eine Singularität in diesem Genre? Im Prog oder siehst du sie eingebunden?
Dass du fragst.
Ich habe eigentlich noch eine ganz andere Frage, aber ich habe versucht, die erstmal neutral zu formulieren.
Dann frag mal die andere und ich beantworte dann die erste wieder.
Na, die andere Frage ist, du sitzt mir heute gegenüber mit einem T-Shirt von einer Band, die wir noch nicht besprochen haben. Die heißt Disillusion, ist in Leipzig ansässig und die würde ich jetzt ganz naiv zumindest in der, also Metal ist auf jeden Fall, ob sie im Prog-Metal ist, kann ich nicht einschätzen, aber da sehe ich eine ähnliche Kreativität und auch wenn auch in einer ganz anderen Ausprägung, aber eine ähnliche, vielleicht auch einen ähnlichen professionellen Anspruch allem, was sie tun. Und deswegen habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob das vielleicht ein Charakteristikum aktuell in dieser Szene, in dieser sehr weit gefassten Szene ist, dass da viel mehr, also lass es mich anders formulieren. Man hat beim Metal, zumindest bei so klassischem Metal, den Eindruck, da gab es immer nur höher, schneller, weiter als, ja, als Anspruch.
Ja, und das die letzten 20 Jahre konstant auf einem Niveau.
Genau, und da ist jetzt nur mein Eindruck, wenn du mir solche Bands wie Hagen oder eben auch Disillusion zeigst, dass es da offenbar auch daneben noch was existieren kann. Also wo auch ein gewisser Anspruch, ein anderer künstlerischer Anspruch herrscht, außer es muss laut, es muss schnell sein oder es muss Krach sein.
Also ich glaube, was beide eint, ist die Freude an der Konstruktion. Also ich hatte ja schon zweimal das Vergnügen, länger mit Andy Schmidt zu sprechen, mit dem Kopf von Disillusion, der von sich auch sagt, dass er eben gerne Lieder baut, dass er Lieder schreibt und die enthalten ja auch alle eine Geschichte. Und ich habe es ja auch nicht von ungefähr gesagt, dass die geilen Bands mit einem Konzeptalbum anfangen.
Ja.
War jetzt bei Back to Times of Splendor nicht anders gewesen. Das hatte ich schon auch mit im Hinterkopf. Da ist die Liebe, glaube ich, sehr, sehr gleich verteilt. Also ich weiß es nicht, ob die sich vergleichen lassen. Also Disillusion kennt auf alle Fälle Hagen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Andersrum möglicherweise auch, weiß ich nicht. Aber also es gibt Parallelen. Ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt jetzt an einen Tisch setzen würde. Kann ich schlecht sagen, weil da kenne ich mich, glaube ich. Also Prog Metal ist auch ein sehr, sehr weites Feld.
Mhm. Aber es ist schon so, dass mein Eindruck, dass der Metal an der Stelle da irgendwie vielfältiger geworden ist oder vielleicht sogar liberaler geworden ist.
Ja, ich finde, der gewinnt ungemein. Also alles, was halt abseits des Vorhersehbaren ist, ist ja ein Gewinn.
Ja. Und wird es in der weiteren Szene auch so gesehen oder gibt es da schon?
Es ist vielleicht auch die Frage, wen du da fragst. Also wenn du dir jetzt irgendeinen von Judas Priest zum Beispiel rausnimmst, die ja auch in den 70ern schon durchaus nicht nur straighte Songs gemacht haben, sondern die auch dreimal um die Ecke gegangen sind mit manchen Sachen, die sie da eingespielt haben. Die werden sagen, das ist cool.
Ja.
Na, wenn du dann solche Leute wie Manowar fragst, die für den einen waren True Metal stehen, dann musst du sehen, dass du Land gewinnst.
Na gut, aber für die gibt es ja wahrscheinlich auch neben Manowar überhaupt keine andere Band.
Naja, Manowar.
Ja, eben.
Ja, also ich weiß es nicht, ich will da jetzt niemanden irgendwie einen Strick draus drehen. Es ist halt einfach nicht mein Ding, wenn die. Ja, ja. Ich hab ja nur Manowar zweimal gesehen und die Leute drin waren glücklich.
Ja, also
machen ich so die auch alles richtig, ja.
Mir ging es jetzt bloß so ein bisschen diese allgemeine Stimmung irgendwie.
Ich finde schon, dass es dadurch gewinnt, dass man ja auch, wir hatten ja über Mörgel gesprochen, die sozusagen in diese jazzige, funkige Richtung gehen und trotzdem hart sind. Dann gibt es halt wieder Bands wie Between the Buried and Me, die dann wieder so einen technischen Death Metal spielen und trotzdem proggy sind.
Ja.
Also da
Die Bandbreite ist einfach sehr groß.
Es ist ein weites Feld. Und ich habe jetzt auch Between the Buried and Me nicht von ungefähr gesagt.
Okay. Also das heißt, du bereitest schon eine neue Folge vor?
Nee, ich bereite keine neue Folge vor. Du bist noch nicht fertig.
Es kann ja sein, dass du dann schon die nächsten drei Seiten Skript irgendwo.
Also ich habe zumindest, nachdem ich da meine Nase jetzt reingesteckt habe, gedacht, ich habe erstmal meine Will-ich-auch-kaufen-Liste erweitert.
Okay.
Richard Henschel hat wie andere Musiker in dieser Band auch Side-Projekte. Eins davon ist Nova Collective. Das bezeichnet man schon, obwohl sie nur ein Album gemacht hat, als Supergroup, einfach weil es vier Männer sind. Aus drei Bands, Cynic und Between the Buried and Me und halt Haken,
ja,
die sich da zusammengefunden haben, um einfach mal Musik zu machen. Und jetzt ist es ja ganz oft so bei diesen Side-Projekten, dass die doch schon sehr nach dem Original klingen. Ne, man sagt, man ist dann immer ein bisschen freier, aber man hört schon immer genau, wessen Side-Projekt das ist.
Ja.
Und jetzt spiele ich dir mal was von dem Album vor.
Sehr gern.
Also Nova Collective, das Album heißt The Further Side. Und was ich dir jetzt vorspiele, wenn du dich vielleicht ganz an den Anfang erinnerst, nennt sich Dancing Machines.
Okay, sehr gern. Jetzt darf ich es aber sagen, hier wird ganz schön viel gefrickelt.
Ja, oder schön.
Also ich glaube, mein Stil ist es nicht so,
ja.
Aber ich finde es interessant, wie verspielt so eine doch relativ harte Musikrichtung sein kann.
Ja, also ich finde, da ist auch nicht mehr viel Metal übrig.
Naja, das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, wie in der True-Metal-Szene, was so die harte Definition von Metal ist. Aber aus meinem Eindruck ist der Metal für mich sehr gitarrengeprägt. Und das ist es ja immer noch. Also auch wenn es hier sehr viele Spielereien gibt und auch wenn hier an vielen Stellen andere Instrumente Platz bekommen, ist ja doch die Gitarre schon noch das Stilprägende, finde ich.
Das empfindest du, glaube ich, anders als ich, weil ich sehr das Piano raushöre, weil das sozusagen für meine eigentlichen Hörgewohnheiten sonst eher selten stattfindet.
Hm. Ja.
Aber du hörst die Gitarre natürlich, aber es ist kein Gesäge, das sind keine Bretter, die da irgendwie zwischendurch reingeschoben werden.
Und die Soli fehlen halt so. Ne?
Ja.
Ja. Aber deswegen, ich bin ja auch keine gute Autorität, wenn es um harte Definition von Genres geht.
Ach, das bin ich vielleicht auch nicht. Auch wenn ich's höre, mir fehlt da, glaube ich, einfach auch zu viel Wissen an der Stelle. Aber ich empfinde das als total jazzig.
Ja, ja, ja. Also das würde ich auch sehen. Also da ist das zumindest.
Also kein Klimperjazz, aber trotzdem.
Na, was ja für mich den Jazz dann an der Stelle ausmacht, ist diese Spielfreude und diese Experimentierfreude. Also dass da ganz viel passieren kann und dass eben einzelnen Instrumenten Raum gegeben wird. Hm. Und zwar nicht eben so ein Abfeiern von einem Gitarrensolo, sondern ein wirklicher Raum für Experimente, vielleicht auch Improvisationen. Und das eben, dass das auch bei allen Instrumenten mal stattfinden kann. Und sonst habe ich halt bei manchen Metal-Acts den Eindruck, dass da eigentlich nur die Gitarre im Vordergrund stehen darf, die sich auch mal rausnehmen darf, ein Solo zu spielen. Und das Solo ist dann aber ja in der Regel auch sehr orchestriert und hat irgendwie einen Fahrplan, da weiß man, worauf man sich einlässt, da bekommt man jetzt nicht nochmal sehr viel Neues.
Also ich finde auch, dass der Bass da sehr gut mitzuhören ist.
Ja, ja und selbst Elektronik, also da war zwischendrin war irgendwas, was so ein bisschen wie abgeschmiert geklungen hat, vielleicht so ein Theremin auf Abwägen, was mal kurz sich zeigen durfte und dann ist es aber so ein langsames.
Es ist ein Keyboard, einfach, es gibt ein Video, wo die das zu viert auch live spielen.
Okay.
In der Studioatmosphäre, aber live. Und da stehen einfach 4 mehr oder minder bärtige Männer rum in schwarzen Jeans, Richard Hensel mit seinem Karohemd.
Ja.
Und Dan Briggs als Bassist mit einem eng anliegenden braunen Pullover. Also wirklich so nerdy at its best, wie man das, wenn du das dann hörst, was dabei rauskommt, auch nicht unbedingt so erwarten kannst.
Ja.
Und ich finde das schön, weil es da um die Musik und das Handwerk geht.
Ja, also Kreative im besten Sinn, die aber einen Anspruch haben. Also wir hatten ja heute schon mal eine Diskussion außerhalb dieses Podcasts, wo es um DIY und Punk-Attitüde ging. Das ist ja hier jetzt eher nicht so.
Denn Briggs kommt aus dem Punk. Was ist bei Between the Buried and Me? Also es bügelt vieles gegen Strich und es passt dann trotzdem rein.
Ja, weil ich hatte hier so den Eindruck, dass der Anspruch an die Musik schon eher ist, dass es einen gewissen Qualitätsanspruch erfüllen muss und dass nicht so diese, also ich will jetzt dem Punk keinen mangelnden Qualitätsanspruch unterstellen, aber das verbinde ich eher mit so einer Attitüde, wir machen jetzt mal, weil wir was ausdrücken wollen und es muss jetzt in dem Moment raus und es muss jetzt ausgedrückt werden und es ist besser, dass es passieren kann, als dass es perfekt passiert. Und hier habe ich aber eher den Eindruck, hier gibt es schon einen Qualitätsanspruch und es ist besser perfekt als, und wenn es nicht perfekt ist, dann zeigen wir es vielleicht der Welt nicht, oder?
Naja, aber auch der ist ja keine 20 mehr und hat sich ja auch irgendwo entwickelt.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass PunkmusikerInnen per se keine guten InstrumentalistInnen sein müssen.
Nein, das
da
wollte ich damit.
Glaube ich, also guck dir ja Annette Humpe an.
Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen, dass sie das nicht auch gut machen können, aber ich verknüpfe das mit einer Attitüde, dass man sagt, okay, wir geben das Beste, aber es muss auch jetzt passieren. Es muss jetzt einen Ausdruck finden.
Ja, aber das
und wir
ist
haben jetzt nicht Zeit.
Der eine Ausschnitt, den wir so vor Augen haben.
Ja, ja. Sicher.
Ja. Also hier denke ich wirklich, da hat sich eine Gruppe zusammengefunden von hochtalentierten Leuten, die das auch rauslassen.
Ja.
Und wo natürlich dieses Zeigen auch dazugehört, aber das, also sonst wird es ja auch keinen Spaß machen.
Ja.
Richard Hensel hat auch solo gearbeitet. Mhm. Ganz, ganz neu ist eine EP draußen, sind 4 Titel. Es ist die erste EP einer geplanten Trilogie natürlich.
Also das Konzept spielt eine wichtige Rolle.
Ich weiß gar nicht, ob es um ein Konzept geht, aber ich würde dich da einfach mal ohne weiteres reinhören lassen.
Sehr gern.
Also Richard Hensel und das Stück heißt Black Rain.
Das wird eine Ambient-Trilogie, oder?
Ja.
So vom Charakter her fühlt sich das auf einmal ganz anders an.
Ja.
Und hier ist auf einmal die Gitarre auf eine ganz andere Art und Weise wieder im Vordergrund.
Es ist die gleiche Gitarre, es ist das gleiche Modell, weil er hat bei Strandberg so seine Signature-Gitarre.
Lass mich raten, das ist auch wichtig. Die wird auch so vermarktet.
Na klar. Also auch Strandberg will ja leben.
Ich glaube, da müssen wir nochmal eine gesonderte Folge machen, weil ich bei
gerne mit jemandem, der sich damit auch auskennt.
Hardware von Gitarren nicht ganz so, also außer klingende Namen kenne ich mich da nicht wirklich aus.
Aber komplett anders. Und dafür, dass er halt auch in Interviews sagt, diese Entwicklung hin zum Prog-Metal ist halt das, was ihn ausmacht und auch seine Bandkollegen, weil sie es einfach gerne hart mögen, finde ich, ist es hier so mit einer Selbstverständlichkeit in eine völlig gegen den Strich gebürstet und trotzdem. Also ich finde es nicht gefällig, aber ich höre es wirklich gern.
Ja. Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen mehr davon hören. Also was mir jetzt so aufgefallen ist, dass die Songstruktur viel geradliniger ist. Mhm. Also sprich viel weniger Abbiegungen hat als die anderen Stücke, die wir uns bis jetzt angehört haben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein starker Kontrast. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich noch nicht so. Also ob es sich für mich gut anfühlt, das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Aber so im Kontrast zu den anderen scheint es sehr viel nicht vorhersehbarer, aber gerader zu sein.
Ja, immer noch mehr Abzweigung als in vielen anderen Songs, aber das stimmt. Also da geht es vielleicht auch mehr um Spieltechniken, wie weit man auch seine Finger bewegen kann. Und er macht von sich selber so Playthrough-Videos, wo man ihn dann auch frickeln sieht. Aber ja, Und ich finde es halt erstaunlich, dass man einfach dazu stehen kann, dass man wirklich komplett unterschiedliche Gefühle aus sich rausgibt.
Ja, also ich bin ja auch, weil wir die Diskussion ja am Anfang schon mal kurz hatten, ich bin ja schon offen dafür, wenn KünstlerInnen sagen, wir haben ja ein breiten Anspruch oder ein breites Feld, was uns interessiert und was wir gerne ausdrücken wollen und das dann eventuell auch unter verschiedenen Projekten in verschiedenen Konstellationen ausleben und damit nicht hinterm Berg halten.
Und ich hatte gelesen, er hat eine Liste gemacht, 10 Alben, die ihn beeinflusst haben. Mhm. Da sind dann so Leute drauf wie Devin Townsend oder Radiohead, OK Computer.
Okay. Was ja ein krasser, also was krass anderes ist.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Radiohead einfach eine Band ist, die auf viele junge Leute da in Einfluss hinterlassen hat. Sein Lieblingsmusiker ist ein armenischer Jazzpianist.
Okay.
Was ich auch so sehr, sehr frisch finde, dass es in eine komplett andere Richtung galoppiert.
Naja, aber dann ist vielleicht schon wieder auch so dieser Anspruch an Struktur, ne? Also das eine ist ja, finde ich, bei Musik, was ist es für eine Struktur? Also wie komplex oder einfach sind Songs gestaltet, ganz ohne Wertung? Und das andere ist eine Instrumentierung und ein Stil, das zu spielen. Und es gibt ja durchaus Songs im Pop, die eine interessante Struktur haben, die aber instrumentarisch ja eher langweilig sind. Und nichts, also ich glaube, gerade aus dem Grund funktionieren ja auch manche Lieder, wenn sie dann so in diesen beliebten Spielarten wie Unplugged laufen, funktionieren ja manche Songs sehr gut, weil sie eine interessante und gut gemachte Struktur haben. Und manche überhaupt nicht, wo man dann merkt, okay, da ist es auch egal, ob ich die in einem anderen Stil spiele. Die Struktur ist langweilig oder es ist nicht interessant. Und deswegen funktioniert es jetzt mit einem sehr anderen Instrumentarium trotzdem nicht. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass ihn da auch andere Genre interessieren, weil er vielleicht mehr eine Struktur sieht, als jetzt nur das reine Instrumentarium.
Gran Hamasyan, für diejenigen, die es interessiert, habe ich auch nicht gehört, habe ich mir zum ersten Mal angehört. Schön, dass ich es mal gehört habe. Ich fand es ganz interessant. Es ist so sein Alter, dein Alter, das ist also sind gar nicht so altgestandene Leute, ne? Sondern tatsächlich auch eher dann junge Leute, die manche Sachen halt auch ganz anders machen. Warum ich ganz am Anfang, du merkst, wir kommen zum Ende, gesagt habe, ich möchte gar nicht ins Kaninchenloch reinkriechen, sondern lieber draußen bleiben und in die Sterne gucken, weil ich möchte noch ein Stück in die Vergangenheit gucken. Mhm. Weil eines der Alben, die er da genannt hat, und das taucht auch unabhängig davon in Kritiken immer wieder auf, ist Gentle Giant.
Sag mir
das Album in dem Fall nennt sich Free Friends. Okay. Ein Konzeptalbum natürlich. Und Gentle Giant ist eine Band, die ist mir vor 20, 30 Jahren schon untergekommen. Immer mal wieder, das spielt da irgendwo eine Rolle. Das ist so eine Band, die unterm Radar fliegt und wo aber alle sagen, was eine Band das gewesen ist. Ja. Die hat es gar nicht so ewig lang, so sehr weit vorne gegeben. Aber die haben so ein bisschen was hinterlassen und im Prog und im Satzgesang. Deswegen kamen die auch im Zusammenhang mit Haken immer wieder auf.
Okay.
Also gerade dieses Cockroach King, was ja, ja, sehr auf den Satzgesang setzt, da erinnert es dran. Und deswegen fand ich es umso bemerkenswerter, dass er gesagt hat, auch die haben ihn beeinflusst.
Ja. Ja.
Und ich würde dir jetzt einfach so zur guten Nacht
Na klar.
Gerne noch ein Stück mitgeben von dem Album Free Friends. Working All Day nennt sich das Stück. Ganz vorbildlicher Klassiker, oder?
Das weiß ich nicht, ob es ein Klassiker ist, aber es ist nicht so hart wie das, was wir jetzt gehört haben. Also von daher vielleicht eher etwas ungewöhnlich, dass er das als zitiert.
Ja, es ist von 1972.
Ja, na, aber ich sehe auch wieder so einen Hang zum Spielerischen. Also an vielen Stellen hatte ich so den Eindruck, hier möchte jemand ein bisschen experimentieren. Das wird zwar wieder eingefangen, es ist nur in sehr, sehr engen Bahnen, aber ja, ich kann so das Experimentelle sehen und die Lust am Ausprobieren.
Aber ich glaube, das ist genau das, was Anfang der 70er Jahre die Rockmusik auch ausgemacht hat. Dass die immer so ein Tönchen neben der Spur gewesen sind, das immer noch ein bisschen ausgetestet haben, wie weit ging es, und dann fügten sie das aber auch wieder zusammen.
Ja, was mir hier nur so, also bei allem, was wir heute besprochen haben, aufgefallen ist, und du hast manchmal sogar sehr prägnant genannt, bärtige Männer, die irgendwo rumstehen und quasi ihrem künstlerischen Ausdruck oder ihrem Gefühl Ausdruck verleihen, was legitim ist, aber spielen in dieser Szene Frauen eine Rolle? Also, oder gibt es in diesen Nebenprojekten, in diesen Supergroups, gibt es irgendwo Frauen, die sich für diese Musikrichtung interessieren und die sich da ausdrücken? Oder?
Da gibt es einige, aber glaube ich tatsächlich nicht so vordergründig. Richard Henschel hat auch ausgeholfen, beziehungsweise teilweise mitgespielt in einer Band, die nennt sich Tumera. Da hast du eine Sopranistin als Sängerin. Ich finde das teilweise ganz schön anstrengend, aber das gibt's. Aber ich könnte mich jetzt an Frauen an Instrumenten nicht wirklich erinnern. Also die weibliche Stimme ja, weil die ja auch sehr, sehr vielseitig ist und da ja auch viel künstlerische Möglichkeiten nochmal auf einem anderen Level möglich sind. Das gibt's auf alle Fälle.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das also gerade in den 70ern auch so ein Männerding gewesen ist. Und muss ich zugeben, auch so in meiner Wahrnehmung oder in dem, womit ich mich halt so auch bediene.
Ja.
Viele Männer. Viele bärtige Männer mit schwarzen Jeans und gerne auch Karohemden. Ich hinterfrage mich da selber relativ häufig, auch wenn ich Literatur kaufe. Also ich lese ja so Fantasy-Scheiß und meide da ehrlich gesagt auch Frauen, bei die ich da viel zu viel romantische Erfahrungen damit gemacht habe. Was mir in dem Genre irgendwie nicht gefällt. Und ich glaube, da habe ich Vorurteile, gegen die ich eigentlich sonst eher anstinken möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Musik, auch in der härteren Musik ähnlich ist, obwohl ich da, also was den Heavy Metal angeht, durchaus schöne Frauenstimmen kenne.
Okay. Wie gesagt, also ich frage mich nur, ich bin ja im Heavy Metal oder Metal allgemein nicht so bewandert, aber gerade bei den Instrumentalisten innen sieht man nur sehr selten irgendwie. Also mir würde jetzt außer Doro Pesch irgendwie kaum jemand einfallen oder kaum eine Band einfallen, wo...
Ja, Holy Moses hatten noch eine Sängerin gehabt, Sabrina, weiß ich nicht, Namen kann ich nicht. Die fand ich eigentlich auch immer cool. Ansonsten Ginger mit Tatjana Schmeiluk, sehr cool. Da gibt es eine Menge, es muss nicht Baby Metal sein.
Ja.
Wirklich nicht. Also damit kann ich so überhaupt gar nichts anfangen. Aber auch das gibt's. Ja. Auch das ist eine Spielart, da kannst du, ich weiß nicht, das dann eher so dein Beritt ist, weil Japan.
Na, ich habe noch eine japanische Band, Namen verrate ich jetzt nicht, ich dir sicher eines Tages mal noch oder allen mal vorstellen möchte.
Oh Gott, lass es kein Zeul sein.
Und da spielt eine Frau eine wesentliche Rolle. Genau. Aber das lassen wir mal noch in der Zukunft.
Also heute waren es tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich bärtige Männer gewesen.
Ja, dann haben wir doch damit irgendwie die Klammer, glaube ich, oder? Du hattest noch eine Klammer am Anfang aufgemacht, müssen wir die noch
schließen? Na, die Klammer war, glaube ich, ganz am Anfang, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt gefühlt schon 2 Tage her. Ob wir ins Kaninchenloch kriechen oder oben stehen bleiben und in die Sterne gucken.
Und du hast jetzt gemeint, wir bleiben oben stehen, obwohl das aus meiner Wahrnehmung war das schon ein ordentliches Loch. Ich bin froh, dass du mich auch wieder mit rausgenommen hast.
Na, ich fand es gar nicht, also ich fand, dass wir uns gar nicht so sehr verzweigt haben, sondern wirklich eher so in so ein Sternsystem geguckt haben, wo das eine auch das andere so ein bisschen bedingt.
Ja, ja, aber also aus meiner Sicht war es ja quasi eine andere Himmelsrichtung, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen. Na schön, dann bedanke ich mich sehr.
Ja, immer Einblick. Wieder gern.
Und
nicht dir irgendwo Gitarren aufnötigen kann, ich mach's.
Ja. Ich werde mir mindestens Virus nochmal anhören, weil ich da meine Erinnerung auf jeden Fall nochmal auffrischen möchte. Schön, dann vielen Dank.
Und tschüss.
Und tschüss.